Hallo, ein bisschen anderer Sound, weil wegen heute mal nicht im Auto.
Ganz ungewohnt. Ich glaube, das wird selten vorkommen, aber jetzt ist mal einmal so ein Moment, so ein Mal. Irre ist es irgendwie. Ich habe da so jetzt gerade drüber nachgedacht, dass das echt so ein bisschen wie so ein Befreiungsschlag in Anführungsstrichen. Also ist es nicht, weil das klingt so brutal und es ist so kein, ist nichts Brutales, sondern es ist einfach so, ist mir so klar geworden, ich kann das ja hier einfach so machen, wie ich das will oder denke oder wie ich gerade so Bock habe. Also da gibt es keinen Chef, der irgendwelche Vorgaben hat, keine Kunden oder irgendwas, wo ich mich irgendwie dran halten müsste. Also natürlich gibt es bestimmte Höflichkeitsformen, die möchte ich gerne wahren. Ich finde es schön, wenn wir hier nett miteinander sind. So, ihr wisst nicht, vor euch wüst zu beschimpfen oder sowas. Aber ich kann halt einfach irgendwie mal so drauf los, ne? Das ist schon echt eine Freiheit. Wahnsinn. Ja, mal gucken, wie das so klappt, wie das so läuft. Und im Moment macht es mir einfach wirklich große, große Freude und Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Ja, und ich habe letztens irgendwie so gedacht, ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, ja, da kann man ja hier so Fotos hochladen und sowas. Oh Mann, ich bin wirklich so eine Oma, ne? Also, ich glaube, man nennt es nicht hochladen, sondern man nennt es posten oder was auch immer. Wahrscheinlich ist das auch total oldschool. Also, ich bin da wirklich das Gegenteil von irgendwie up to date oder so, ne? Ich bin 44 und naja, eigentlich bin ich eher eine Oma. Also in mir wohnt wirklich so eine 80-jährige Oma. Das merkt man immer mal wieder zwischendurch an den unterschiedlichsten Stellen. Also zum einen, ich glaube, selbst als Teenager konnte ich mir schon vorstellen, so eine schöne Butterfahrt zu machen. Einfach so auf dem Schiffchen sitzen, den Rhein runter schippern, die Lorelei angucken, mir die Landschaft angucken, die Leute beobachten, dann sitze ich da so als Oma eingehüllt in die Rheumadecke, die man mir gerade angedreht hat auf der Butterfahrt und esse so eine leckere Donauwelle, trinke eine heiße Schokolade und bin so gütig, zufrieden, verschmitzt, gucke ich in die Welt und beobachte die Menschen um mich herum. So ein bisschen wie Miss Marple, so stelle ich mir das vor. Ich glaube, ich wäre auch eine gute Miss Marple. Also ich habe jetzt nicht vor, Detektivgeschichten zu lösen, aber sowas Gemütliches, irgendwie Langsames, so das gefällt mir, muss ich sagen. Ich mag auch Florian Silbereisen und das Adventsfest der 100.000 Lichter. Ganz im Ernst, ich gucke das wirklich gerne. Ich gebe das hier offen zu. Früher hatte ich Probleme zuzugeben, dass ich pur mag, weil ich dafür sehr, es kam nicht gut an, sagen wir einfach mal so. Und jetzt ist auch, denke ich mir, komm, ist egal. Also das kann man nun wirklich zugeben. Muss ja niemand mögen, aber ich stehe dazu. Dieses heile Welt-Dingen, mir gefällt das einfach irgendwie wirklich sehr gut. Also, und dazu muss ich auch sagen, dass diese Oma in mir, diese 80-Jährige, die ist jetzt nicht nur gemütlich und kuchenessend in Rheumadecke und Florian Silbereisen gucken, sondern die hat mir ja auch schon wirklich gut zur Seite gestanden so im Leben. Also diese innere Oma, ich weiß gar nicht, ist das so, kennt man das? Ist das, haben das viele, hab das nur ich? Weil die Arbeit mit dem inneren Kind ist ja nun wirklich doch ziemlich bekannt, würde ich sagen, und natürlich auch einfach großartig. Das habe ich auch gemacht, sowohl ich selber als auch mit meinen KlientInnen. Das ist einfach unglaublich bereichernd, wahnsinnig wertvoll. Ich glaube auch sehr wichtig und wirklich kann das auch schön sein, kann auch traurig sein, da so Begegnungen zu haben mit der kleinen Version von einem. Manchmal braucht man auch viel Geduld, dass sie sich überhaupt einem nähert und so. Also da bin ich, da gibt es ja andere Experten, die darüber podcasten und berichten und schreiben. Das ist natürlich wunderbar und wirklich schön. Aber die innere Oma, nee, nicht aber, sondern und die innere Oma finde ich eben auch total wichtig, weil das hat mir ganz, ganz häufig schon geholfen, wenn ich so Entscheidungen im Leben treffen wollte oder musste, dass ich mich gefragt habe, wie werde ich das sehen, wenn ich 80 bin? Gucke ich dann auf diese Entscheidung, auf diese Zeit in meinem Leben, auf diese Situation zurück und denke, ach Mädelchen, was hast du denn da gemacht? Ich glaube, so wie ich mich ja sehe als so eine gütige, zufriedene Oma, werde ich niemals sagen, Mann Mädchen, was hast du denn da gemacht? Weil ich glaube, dass ich so einfach nicht bin und sein werde. Aber es ist natürlich die Frage, ob die innere Oma vielleicht sagt, ja, das würde ich lieber lassen. Oder ob sie einfach sagt, Mensch, probier es doch einfach aus. So, und das war wirklich in vielen Situationen, wo ich mich entscheiden musste, wo ich nicht wusste, wo die Reise hingehen soll, wo es um Mut ging oder auch eben das Gegenteil vielleicht auch moralisch fragliche Dinge oder wie, eine, keine Sorge, ich bin nicht kriminell oder irgendwie sowas, ich habe wenig bis gar keine kriminelle Energie. Ja, aber da hat mir meine innere Oma eben auch schon sehr, 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 sehr geholfen. Und das ist gut, die an Bord zu haben. Genau, aber die kommt halt eben dann auch manchmal durch, wenn ich so rede. Das hört man dann manchmal, dass man denkt, ach ja, ist sie wirklich erst 44? Ich bin mir nicht so sicher. Genau, ja. So, und so eine Oma rennt natürlich auch keinen Marathon mehr, weil ich will natürlich jetzt den Dreh auch wieder kriegen zum Thema. Und ich merke, dass mein Schwerpunktthema, glaube ich, just in diesem Moment gerade so eher in Richtung Kinderwunsch geht. Das kann sich ändern, das kann variieren. Ich will mich da gar nicht so festlegen. Ich will so ein bisschen freie Schnauze und nach Bauchgefühl machen, weil ich eigentlich alles nach Bauchgefühl mache. Und jetzt, wo ich eben ja niemanden an Kunden oder Chef oder was auch immer im Hintergrund habe, der eine Erwartungshaltung an mich hat. Also ihr habt vielleicht eine Erwartungshaltung an mich, aber ich glaube, die können wir vielleicht miteinander gut vereinbaren. Wenn ihr mir sagt, oh, red doch mal mehr da drüber oder da und da drüber, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Und jetzt mache ich das erstmal einfach so, wie mich mein Bauchgefühl so lenkt. Genau, und da bin ich jetzt irgendwie gerade doch sehr beim Thema Kinderwunsch. Irgendwie, weil ich in der letzten Folge auch so viel schon darüber gesprochen habe. Und ich habe während meiner Kinderwunschreise irgendwann wirklich gedacht, boah, was mache ich hier eigentlich? Das ist ein Marathon. Ich wollte nie einen Marathon laufen, wirklich nicht. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben das so auf ihrer To-Do-Liste. Die wollen total gerne mal einen Marathon laufen. Habe ich nicht. Ich bin auch sportlich komplett überhaupt nicht ehrgeizig. Aber ich habe dann eben festgestellt, ja scheiße, ich wollte das nicht, aber ich bin mittendrin. Ich laufe hier gerade einen Marathon, natürlich auf eine andere Art, eher so einen emotionalen. Und das Fiese im Vergleich zu einem echten Marathon ist ja, dass man einfach nicht weiß, wo bin ich denn gerade? Wie viel bin ich schon gelaufen und wie viel habe ich noch vor mir? Und komme ich überhaupt jemals ins Ziel? Weil bei einem echten Marathon weißt du ja nun mal einfach, das sind diese, oh Gott, ja, jetzt wird es peinlich, 42, ne? Oder 42,5 Kilometer, irgendwie so weit um den Dreh, ihr werdet es besser wissen. Da weiß ich, das ist meine Strecke. Zwischendurch reicht mir mal hier und da jemand eine Banane oder mal was zu trinken. Da stehen hoffentlich auch ein paar Leute am Rand, die feuern mich an. Oder ich laufe vielleicht sowas Cooles wie den New York Marathon. Das heißt, ich fühle mich auch noch, als wäre ich in einem Film unterwegs und laufe durch diese gigantische Stadt. Nein, natürlich auch in allen anderen Städten, das muss ein unglaubliches Gefühl sein, ne? Diesen Marathon zu laufen und angefeuert zu werden. Und das hat man alles im Idealfall. Und dann kommt man ins Ziel und ist man stolz auf sich. Und das reißt man eben an einem Tag ab. So, den Marathon in Kinderwunschfrauen, Kinderwunschpaare, aber ich spreche jetzt einfach mal die Mädels hier vor allem an, Kinderwunschfrauen hinter sich bringen, der ist halt echt eine Spur härter, weil er so ungewiss ist. Man weiß nie, wie viel bin ich gelaufen, wie viel habe ich noch vor mir, habe ich gerade schon gesagt, ich weiß. Und wo ist das Ziel und was ist das Ziel und komme ich dahin? So, weil erstmal denkt man ja klar, beim Kinderwunsch ist wahrscheinlich das Ziel, ein Kind zu bekommen, ein Kind zu haben, Mama zu werden, Eltern zu werden. Und werde ich dieses Ziel jemals erreichen? Oder kämpfe ich mich hier gerade ab und es wird niemals passieren? Mit dieser Ungewissheit rennt man ja los und läuft man ja los. Natürlich im Idealfall erstmal mit ganz viel Hoffnung. Aber je länger dieser Weg wird, wird es umso anstrengender. Und reicht mir da jemand ein Bananchen oder mal was zu trinken oder nicht? Weiß man nicht. Im Idealfall hat man ganz, ganz tolle Menschen in seinem Umfeld, die einem da durchhelfen durch diese harte Zeit. In Form von Ärzten, von anderen Betreuern, Therapeuten, Freunden, Familie, was auch immer. Da, wenn man das hat, dann hat man ja, wie gesagt, so ein bisschen so ein Team. Die eine Freundin von mir sagt immer, ich stehe hier am Rand und jubel dir zu mit meinen Pompompüscheln. Hat man da so Cheerleader am Rand stehen, die einem irgendwie sagen, komm, weiter geht's. Oder was man eben in dem Moment braucht. So, ne? Weil es ja auch manchmal wichtig ist zu sagen, will ich überhaupt noch weiter? Dieses zwanghaft Positive finde ich halt auch immer super anstrengend. Weil das geht halt nicht. Meine Therapeutin hat mal diesen unglaublich schlauen Satz zu mir gesagt, Gefühle wollen gefühlt werden. Und genau so ist es. Und wenn ich auf meiner Reise, auf meiner Kinderwunschreise feststelle, ich bin hier gerade total frustriert, ich bin total bedrückt, ich bin total traurig, ich bin total wütend, ich bin total neidisch, was auch immer, da kommt ja alles hoch an Gefühlen, dann bringt es mir natürlich nichts, wenn mir einfach nur jemand sagt, ja, alles klar, weggewischt, jetzt geht's aber weiter. So, ne, dass dieses
negieren oder bagatellisieren, das bringt einem halt nichts. Oder also vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Das war jetzt ein bisschen anmaßend, das zu behaupten. Aber mir bringt das nichts. Ich möchte erstmal einmal in das Gefühl rein und das durchleben und durchfühlen, das anziehen, das anprobieren, feststellen, passt mir oder passt mir nicht. Und dann geht's wieder weg. Weil das ist ja das Ding, je mehr wir das Gefühl nicht haben wollen, desto hartnäckiger bleibt es ja da. Ne? Weil eben Gefühle gefühlt werden wollen. Und natürlich wollen wir sowas wie Trauer, Angst, Wut, Frustration, Neid, Scham, Schuld, diese ganzen Themen, die beim Kinderwunsch leider gratis mit dazukommen, je länger der dauert, irgendwann jedenfalls meistens. Ist natürlich unangenehm, das zu fühlen. Aber wenn wir uns dem einmal stellen, verschwinden die auch wieder. Wir kennen das vom Glücksgefühl. Das ist ja schupp und dann fliegt es schon vorbei und dann ist es wieder weg. Und wir denken noch, hier, wie hat Goethe so schön gesagt, oh Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Bleib hier, ich möchte dich festhalten. Deswegen mache ich immer so viele Fotos von schönen Momenten, weil ich das einfach festhalten möchte. Aber man kann das nicht festhalten. Ne? Das Glück fließt durch einen durch, im Idealfall durchströmt einen, hinterlässt tolle Gefühle, tolle Hormone, alles Mögliche und trägt dann natürlich auch ein Stück weiter, aber es fliegt auch wieder einfach davon und ist weg. Und so geht das mit anderen Gefühlen eigentlich auch. Nur weil wir die halt nicht so gerne mal eben so fluffig, offen, empfangend durch uns hindurchströmen lassen wollen, bleiben die halt eine Spur länger. Ja, weil es halt auch echt anstrengend ist und weh tut, sich die anzugucken. Und es hat auch dann oft wieder was mit Scham zu tun oder mit Schuld, wenn ich mir sowas angucke. Warum bin ich denn auf einmal neidisch? Wieso gönne ich das denn meiner lieben Freundin, meiner lieben Kollegin, meiner Nichte, Tante, wem auch immer, Nachbarin nicht, dass sie jetzt schwanger ist oder wieder schwanger ist? Warum fällt es mir auf einmal oder nach einer Weile so schwer, mich mitzufreuen? Und das ist häufig eben ja auch mit Scham oder mit Schuld behaftet. Herrje, jetzt rede ich mich aber auch hier in Rage, so ein Monolog. Ne? Ich finde es einfach nur unglaublich spannend. Ja. Und dieser Marathon, den man da eben läuft und diese ganzen Gefühle, die man da, man kriegt vielleicht nicht unbedingt Bananen und Energieriegel oder sowas gereicht, sondern eben häufig nochmal ein unangenehmes Gefühl und nochmal ein unangenehmes Gefühl, dem man sich dann plötzlich stellen darf, so ein bisschen auch wie so ein Computerspiel oder so, ne, wo man ins nächste Level rutscht irgendwie. Ich habe zum Beispiel auch die Infos, die ich mir von Ärzten dann erhofft habe, ja, teilweise wirklich mühsam zusammengesammelt. Also das hat sich für mich manchmal angefühlt wie so eine Erwachsenenschnitzeljagd irgendwie, dass ich so dachte, ja Leute, ich habe jetzt springe ich wieder hier so ein bisschen rum und erzähle einfach Dinge, die ihr noch nicht so im Detail kennt, die aber wahrscheinlich einfach nach und nach dann kommen. Also ich muss auch nochmal genau gucken, wann was war. So, das habe ich alles nicht mehr total im Kopf, aber das habe ich alles in Form von Tagebüchern auf meinem Handy und in tatsächlicher Tagebuchform aufgeschrieben. Was natürlich auch für mein Buch, was irgendwann ja vielleicht mal fertig wird, total hilfreich ist, ne? Weil ich da einfach auch Tagebucheinträge reinpacken wollte, zumindest Auszüge daraus. Auch übrigens Auszüge aus dem Tagebuch, als meine Mama gestorben ist. Da habe ich tatsächlich an dem Tag, an dem das passiert ist, mir noch ein Buch gekauft und geschrieben und habe einfach unglaublich viel über Tagebuch gelöst. Also zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gar keine Therapie gemacht. Ich habe dann eben irgendwann eine Therapie angefangen, weil ich die Trauer, ich wollte da gründlich sein, ich wollte nichts übersehen, dass ich irgendwas verschleppe, wie so eine Grippe, die dann aufs Herz geht oder so, wollte ich die Trauer nicht verschleppen. Deswegen habe ich dann irgendwann eine Therapie angefangen. Ja, und wenn man einmal anfängt, ne, da ploppen ja diverse andere Themen auf und Baustellen und schwuppdiwupp kann man kann eigentlich immer, ich finde eigentlich sollte das sowieso bezahlt werden, dass man immer, weiß ich nicht, und sagen wir mindestens einmal im Monat, wenn man jetzt nichts Akutes hat, oder einmal im Quartal oder auch meinetwegen nur einmal im halben Jahr von der Krankenkasse eine Therapiesitzung bezahlt bekommt, dass man einfach mal gucken kann mit seiner Therapeutin, seinem Therapeuten zusammen, wo stehe ich gerade, was ist bei mir los, wo müsste ich mal aufräumen, wo könnte ich mal hingucken, was könnte ich mal sortieren oder so, so wie man halt oder andere Leute, ich nicht unbedingt, aber den Schrank regelmäßig ausmistet oder Schubladen oder den Kühlschrank oder Konserven oder so. Das machen ja viele Leute auch sehr, sehr regelmäßig. Und bei der Psyche bleibst du auf der Strecke oft, weil man eben, ja, es ist wahnsinnig schwer, eine Therapeutin zu finden und Therapeuten. Ne? Deswegen wäre das einfach so großartig. Es gäbe da irgendeine Möglichkeit, ja, um die Hemmschwelle auch noch ein bisschen runterzusetzen und die Möglichkeiten hochzuschrauben. Ne? Anderes großes Thema. Mann, ich komme aber auch von Hölzgen auf Stöcksgen heute. Es tut mir leid. Das ist besser, wenn ich im Auto sitze. Dann bin ich nicht ganz so palaberig. Ich komme auch so vor, als würde ich so schnell reden, dass ich so dachte, ich glaube, ihr könnt das gar nicht auf höherer Geschwindigkeit hören, sonst wird euch schwindelig. Naja. Wo war ich? Also, das wäre cool, ne? Wenn man einfach mal so ein bisschen Psychohygiene immer machen könnte, irgendwie in einem gewissen regelmäßigen Abstand, ohne dass man da was für bezahlen müsste, weil ich habe das alles auch selber bezahlt, immer meine Therapie. Genau. Aber ja, 8-Tagebucheinträge und so weiter und so fort. Also, irgendwas wollte ich aber sagen damit, ne? Dass ich nämlich meinte, ich weiß gar nicht mehr, wann was war, aber, ah ja, jetzt weiß ich wieder. ich glaube, es war nach der dritten Fehlgeburt oder nach der zweiten schon, weil ich halt ja schon ein bisschen älter war, dass dann da Untersuchungen gemacht worden sind. Nee, sind erst nach der dritten. Man hat mir damals echt gesagt, 3 Fehlgeburten gelten als medizinisch normal oder unauffällig oder was auch immer. Erst danach wird irgendwie was gemacht. Und das war echt eine Schnitzeljagd, da irgendwie an Infos zu kommen. Ich glaube aber, es ist tatsächlich schlau, da nochmal eine extra Folge zuzumachen, dass ich euch so ein bisschen erzähle. Ich schreibe mir das übrigens auf. Immer wenn ich sage, da mache ich mal eine extra Folge zu, ich schreibe mir das in der Regel tatsächlich bisher immer alles auf, dass ich das auch nicht vergesse, dass ich euch mal so genau aufliste und genau erzähle, was habe ich eigentlich alles gemacht. Das ist natürlich, bedeutet nicht, dass das bei euch auch funktioniert oder dass das bei euch wichtig ist. Das kann sein, dass es gar nicht euer Thema ist. Nur ich hätte mir damals total gewünscht, dass man mir einfach meine Möglichkeiten sagt. Dass man sagt, so, jetzt haben Sie hier eine Fehlgeburt oder 2 gehabt oder eben spätestens nach der dritten. Was können wir alles checken? So, ne? Da, natürlich sowieso den Hormonstatus, das ist ja völlig klar. Aber wir könnten zum Beispiel auch die Blutgerinnung angucken, mal eine Gebärmutterspiegelung machen und so weiter. Weil eben irgendwann auch eine Ärztin zu mir mal meinte, naja, schwanger werden ist ja nicht ihr Problem, sondern schwanger zu bleiben. Und das hat mir schon auch so gut getan irgendwie, weil, ja, mag es sich blöd anhören, aber mich hat das schon auch getroffen zwischendurch, weil ich dachte, warum, es ist angeblich, vermeintlich das Einfachste der Welt, warum klappt das denn bei mir nicht so, ne, was mache ich denn falsch oder, ja, so ist es, in der Regel macht man nichts falsch, aber ja, und das wäre für mich so hilfreich gewesen, dass mir einer gesagt hätte, so, das sind unsere Karten der Möglichkeiten und Sie entscheiden jetzt, was wir machen. Was möchten Sie sich angucken? Haben Sie zu irgendwas ein Bauchgefühl? Zum Beispiel zur Gebärmutterspiegelung? Zum Beispiel zur Blutgerinnung? Haben Sie da so ein Gefühl, dass Sie das irgendwie checken lassen wollen? So, und dann würden die Ärzte, so in meiner Fantasie, würden die Ärzte mir zum Beispiel sagen, ich an Ihrer Stelle oder ich als Arzt würde Ihnen jetzt empfehlen, das und das zu machen. Das würde für mich jetzt total Sinn ergeben. Und gleichzeitig hab ich aber auch häufig immer so ein Bauchgefühl eben zu Dingen, dass ich eben dieses mit der Gebärmutterspiegelung, das hätte ich wirklich gerne ein bisschen eher gewusst. Nicht erst nach der dritten Fehlgeburt, um zu gucken, was ist da los? Ne? Ist da was man operativ entfernen muss, was man auf dem Ultraschall nicht sieht? Sind da Killerzellen? Spoiler bei mir, ja, zu viele und so weiter und so fort. Genau, und das kann ich gerne noch mal ein bisschen detaillierter auch erklären, was da alles war. Bei mir und was ich alles habe checken lassen, auch natürlich teilweise um zu hören, nee, alles tippitoppi und in Ordnung. Aber dann kann man das aus dem Kopf streichen, dann hat man das weg. Dann weiß man, da ist alles gut, daran liegt es nicht. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, eben auszuschließen, ne? Was könnte hier die Hürde sein, was könnte hier ein Grund sein. Und ja, genau. Ja, und so läuft man dann den Marathon, obwohl man ganz unsportlich ist, ne? Also wenn ihr gerade mitten im Marathon seid oder das Gefühl habt, scheiße, das wird hier gerade einer. Also wer bin ich, das zu sagen? Aber ich höre das immer so gerne, dass mir Leute so eine Absolution erteilen beziehungsweise so eine Erlaubnis und mich immer wieder daran erinnern, dass ich mir selber die Erlaubnis erteilen darf.
ne, deswegen finde ich das, für mich ist es immer ganz heilsam, diese Worte zu hören. Deswegen sage ich dir jetzt, kann sein, dass das für euch komisch klingt. Ich meine das nicht überheblich oder irgendwie so. Ihr dürft immer gucken, kann ich noch? Will ich so noch? Will ich was anderes probieren? Sind das hier noch die richtigen Leute um mich? Also bin ich noch bei den richtigen Ärzten? Bin ich noch bei der richtigen Gynäkologin, dem Gynäkologen? Bin ich noch bei der richtigen Kinderwunschklinik? Brauche ich eine Therapeutin, die sich spezialisiert hat auf Kinderwunschberatung? Da könnt ihr mal gucken bei BKID. Da gibt es eine Auflistung, wo ihr TherapeutInnen findet, die sich darauf spezialisiert haben. Und das sind nicht immer Psychologen, sondern das sind eben teilweise auch Heilpraktiker zum Beispiel. Das heißt, die müsst ihr selber bezahlen. Es lohnt sich aber, weil manchmal reicht auch echt ein Termin, um nur mal zu gucken mit einer Expertin, die im Thema drin ist, wo stehe ich gerade? Und will ich noch weiter? Und wenn ja, wie will ich weiter? Und wo will ich lang? Einfach, dass man jemanden irgendwie nochmal so ins Team holt, in sein eigenes Kinderwunschteam, so nenne ich das mal. So habe ich das mit meiner Kollegin auch immer genannt. Das sind Ärzte, das sind Freunde vielleicht, Kolleginnen oder so, die einfach Bescheid wissen, die ihr mit ins Boot holt, weil das gut tut, wenn die das wissen, weil euch das erleichtert, wenn die das wissen. Auch das ist natürlich ein Thema, was man sich immer überlegen kann, möchte ich da offen mit umgehen? Ne? Also wie ist das auf Familienfeiern, wenn dann wieder Onkel Herbert fragt, und? Zwinker, zwinker, warum trinkst du keinen Sekt, Chantal? So, das nervt ja total. Und da muss jeder so seinen eigenen Weg finden und abwägen, weil ich sage es euch ganz ehrlich, scheiß Sprüche kriegt man immer. Egal, ob man das jetzt offen sagt oder nicht. Wenn man es nicht offen sagt, kann man halt auch nicht erwarten von den Leuten, dass die einfühlsamer sind. Ich hoffe, das spricht sich mittlerweile immer mehr rum, dass man da besser nicht so nachfragen sollte. Aber es gibt ja trotzdem nach wie vor Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben. Gerade im familiären Umfeld, würde ich jetzt mal so gemein daher sagen, oder unter Kollegen oder so. Und der Spruch sitzt dann halt und tut weh. Und ja, ne, wenn ihr gerade wieder erfahren habt, scheiße, hat nicht geklappt, ich habe meine Tage gekriegt, was auch immer. Und dann kommt noch so ein Spruch obendrauf von irgendeinem Nachbarn oder so. Buff. Klar, man hängt es jetzt auch nicht an die Haustür oder ans Klingelschild. Aber das kann man sich eben überlegen. Ne? Wenn man damit offen, wir sind immer ziemlich offen damit umgegangen, mein Mann und ich, auch bei der Arbeit. Weil wir dann einfach wussten, wir müssen uns nicht irgendwelche Storys ausdenken. Ich lüge nicht gut und nicht gerne. Und dann, das finde ich anstrengend. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, damit total offen umzugehen. Wirklich sehr offen, also sogar auch von Nachbarn und so. Ich will nicht sagen, dass ich damit hausieren gegangen bin oder gehe. Naja, jetzt schon irgendwie ein bisschen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch in dem Moment, als es ja noch akut war. Aber ich bin da eben sehr offen mit umgegangen. Und trotzdem kriegt man Sätze zu hören, die wehtun und so. Und da will ich auch nochmal eine Einzelfolge zu machen, zu diesen doofen Sätzen. Deswegen ja, dürft ihr euch überlegen, wie wollt ihr es machen? Ne? Wollt ihr ein paar ausgewählte Leute mit ins Vertrauen ziehen? Einfach, dass die euch zuhören können, dass die euch auffangen können? Oder wie wollt ihr es machen? Oder wollt ihr es wirklich einfach für euch behalten, es als Schatz für euch bewahren? Da findet jeder so seinen eigenen Weg und alles hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Und wie gesagt, also selbst wenn man offen damit umgeht, man kriegt trotzdem diese entspannt euch doch mal Nummer um die Ohren geklatscht mehrfach. Und nicht nur die, sondern auch andere Sachen. Ne? Ja. Genau, aber das dürft ihr euch immer fragen. Wer soll es wissen dürfen? Wen möchte ich an meiner Seite haben? Nicht nur als Freunde, sondern eben auch als TherapeutInnen und ÄrztInnen. Dass ihr da immer wieder überprüft, bin ich noch auf dem richtigen Weg und bin ich noch auf dem Weg, der mein Weg ist und wie kann ich das schaffen, selbst wenn ich noch 30 Kilometer vor mir habe oder das Ziel nie erreichen werde, wie schaffe ich jetzt die nächste Etappe, wie schaffe ich jetzt den nächsten Zyklus, wie schaffe ich jetzt die nächsten Tage und Wochen, sodass es mir irgendwie einigermaßen gut geht, was kann ich mir jetzt gönnen, was mir gut tut, da sage ich irgendwie, ja, hat nicht geklappt, dann mache ich jetzt all das, was man eben nicht machen kann, wenn man schwanger ist. Ich trinke Shampoos und esse Sushi oder so. Ist natürlich ein bisschen billo, weil
als wenn das echt was helfen würde. Aber mir hat es manchmal ein bisschen geholfen zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht geklappt hat, diesen Zyklus, dann hole ich mir eine Flasche Shampoos. So, und oder dann gönne ich mir das und das, irgendwas, ne? Aber das hilft auch nicht immer, ist ja klar. Genau. So, Laber. Ich mache mal einen Punkt unter diese Folge oder ein Ausrufezeichen dahinter. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Kraft, wenn ihr gerade mitten im Marathon seid, Ausdauer, gute Leute um euch rum. Und ja, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, weil ich glaube, ich so ziemlich jede Emotion und Phase auch irgendwie durch habe. Und ich glaube, das wisst ihr sowieso dank Instagram und Co., dass ihr damit gar nicht alleine seid, ne? Also, bis zum nächsten Mal.